Deutschlandfunk Kultur heute.
C'est l'épicentre de notre vie. Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire.
Notre-Dame in Paris ist das Epizentrum unseres Lebens. Unsere Geschichte, unsere Literatur, unsere Fantasie. Hier haben wir alle großen Momente erlebt. Das sagte der französische Präsident Emmanuel Macron. Und das lässt keinen Zweifel daran, wie wichtig diese Pariser Kathedrale nicht nur für die Kunst- und Architekturgeschichte ist, sondern auch für Frankreich als Nation. Hier in Kultur heute geht es gleich um den Mythos, der Notre-Dame in Paris, aber auch andere gotische Kathedralen in Frankreich umgibt. Am Mikrofon ist Enne Seidel. Willkommen. Zuallererst aber wollen wir wissen, was mittlerweile bekannt ist über die Schäden, die der Brand in der Kathedrale Notre-Dame hinterlassen hat. Jürgen König in unserem Studio in Paris. So wie es aussieht, war es Glück im Unglück. Es konnten doch noch einige Schätze aus der Kathedrale gerettet werden.
Ja, unbedingt. Man hat gestern, so wie klar war, dass das ein Großbrand werden würde, hat man angefangen, Kunstschätze aus der Kathedrale herauszuholen. Ziemlich improvisiert das Ganze. Man hat, was immer zu erreichen und zu transportieren war, hat man genommen und auf Lastwagen verfrachtet und ins Pariser Rathaus gebracht. Auch später noch im Übrigen, als die Rauchentwicklung immer stärker wurde, zuletzt hat man mit einem Roboter gearbeitet. Auf diese Weise konnte der gesamte Kirchenschatz gerettet werden, viele Reliquien auch, allem voran die Dornenkrone, die Jesus am Tag seiner Kreuzigung getragen haben soll. Das ist eine der wichtigsten Reliquien der katholischen Kirche überhaupt. Die großen Gemälde, die nicht transportabel sind, sie sind nicht verbrannt, haben aber unter Rauch und Löschwasser gelitten, werden in den nächsten Tagen in den Louvre gebracht und dort dann restauriert. Die Orgel blieb unversehrt, eine Orgel, die auf das 13. Jahrhundert zurückgeht und eine wahrlich abenteuerliche Geschichte hat. Und auch der Hochaltar, das Goldene Kreuz und, sehr wichtig, auch die Glocken.
Wie sieht es aus mit der Architektur? Gotische Kathedralen sind zwar in ihren Ausmaßen monumental, aber im Detail ja dann doch sehr filigran und empfindlich. Wie stark ist die Architektur der Kathedrale beschädigt?
Also zunächst mal wurde jetzt auch offiziell festgestellt, dass die Statik der ganzen Kirche intakt ist. Das heißt, man wird sie auch wieder aufbauen, man kann sie auch wieder aufbauen. Was man jetzt schon sieht, das Äußere von Notre-Dame hat sehr gelitten. Zwei Drittel der Holzdecke aus dem 13. Jahrhundert sind verbrannt und eben der 96 Meter hohe Spitzturm fehlt. Also die Silhouette von Notre-Dame ist nicht mehr die, die sie jahrhundertelang war. Bei den drei großen Rosettenfenstern im Durchmesser von bis zu 13 Metern, da weiß man nicht, in welchem Zustand sie sind. Sie haben alles in allem den Brand überstanden. Man geht aber davon aus, dass die herunterfallenden brennenden Dachbalken etliche Gläser zerbrochen haben. Das Blei, das die Fenster zusammenhält, also die einzelnen Stücke, könnte stellenweise geschmolzen sein. Etliche Gemälde von Jean Jouvenet oder Antoine Nicolas konnten gerettet werden. Manche sollen aber schwere Wasserschäden haben. Und auch über den Zustand mancher Statuen im Kircheninnenraum macht man sich Sorgen. Das Chorgestühl und der Hauptaltar sind verbrannt. Das ist jetzt der jetzige Stand. Was an Kunstschätzen noch in der Kirche ist, kann noch nicht geborgen werden, nicht solange Architekten und Statiker noch dabei sind, das Gebäude auf einsturzgefährdete Stellen hin zu untersuchen und auch abzusichern. Das kann bis zu 48 Stunden dauern. Erst dann weiß man wirklich, was dort zerstört wurde und was nicht.
Unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König über das Ausmaß der Zerstörung von Notre-Dame in Paris. Vielen Dank. Mindestens genauso hoch wie ihr kunst- und architekturhistorischer Wert ist wahrscheinlich der ideelle Wert dieser Kathedrale für die Franzosen. Der Schriftsteller Victor Hugo beschrieb die Fassade von Notre-Dame einst in den höchsten Tönen. Sie sei das kolossale Werk nicht nur eines Menschen, sondern einer ganzen Nation. Komplex wie Homers Ilias und in ihrer architektonischen Vielfältigkeit gar vergleichbar mit der göttlichen Schöpfung. Der Kunsthistoriker Thomas Gettgens hat sich ausführlich mit dem Mythos der gotischen Kathedrale beschäftigt. Er hat länger in Frankreich gelebt, war Gründungsdirektor des Deutschen Forums für Kunstgeschichte in Paris und hat letztes Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Die brennende Kathedrale«. Darin widmet er sich vor allem der Kathedrale von Reims, die im Ersten Weltkrieg von den Deutschen bombardiert wurde. Ich habe Thomas Gettgens vorhin gefragt, welche Rolle spielt also die gotische Kathedrale im kollektiven Bewusstsein der Franzosen?
Ja, man muss zunächst mal sagen, wir haben wahrscheinlich alle gestern am Fernseher gehockt, voller Verzweiflung und manchmal mit Tränen gesehen, was da passierte. Und ich war natürlich entsetzlich betroffen, weil ich nun gerade dieses Buch über die brennende Kathedrale, wobei es nicht um Notre Dame geht, sondern um Reims, um die andere große Königskathedrale geht. Ich war natürlich besonders betroffen, dass ausgerechnet dieser Titel plötzlich so eine Aktualität bekam. Ja, aber der ganze Mythos von Notre Dame, mal abgesehen von der architektonischen Bedeutung der Kathedrale als gotisches Meisterwerk, der ist auch sichtbar im Inneren durch sehr viele Objekte. Die vielen Besucher, die diese Kathedrale sehen, sind sich manchmal nicht in jedem Punkt im Klaren. Die Dornenkrone war natürlich für das Mittelalter ungeheuer wichtig, nicht? Also Ludwig der Heilige ist barfüßig mit dieser Krone auf dem Haupt in die Kirche gezogen. Das ist ein Mythos, der für die Franzosen noch heute gegenwärtig ist. Und der Mythos geht dann auch weiter. Dann kommt die Revolution und die zerstört. Da werden die Könige von der Fassade, die werden heruntergestürzt. Ja, dann die nächste Etappe, Napoleon. Im Dezember 1804 lässt Napoleon den Papst kommen. Der soll ihn krönen, aber der krönt ihn nicht, sondern der darf nur dabei sitzen. Napoleon krönt sich selbst. Das sind natürlich alles ganz wesentliche historische Momente, die den Franzosen sozusagen eingeschrieben sind.
Sie haben es angesprochen in Ihrem Buch, die brennende Kathedrale widmen Sie sich vor allem der Kathedrale von Reims. Nun war damals, als diese Kathedrale zerstört wurde, Krieg. Der Brand gestern in Paris war vermutlich ein Unfall. Die Umstände sind also überhaupt nicht vergleichbar. Dennoch die Frage, welche Wirkung kann die Zerstörung eines solchen nationalen Symbols haben?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Die enge Bindung eines solchen Monuments mit der Geschichte, gerade im Fall von Frankreich, gerade im Fall von Notre Dame und aber auch der Kathedrale von Reims, mit der nationalen Geschichte, sie ist natürlich ein Monument nationaler Identifikation. Sehr interessant ist, dass die Kathedrale geradezu personifiziert wird. Die Kathedrale im Fall von Reims wurde als Märtyrerin bezeichnet, als die deutschen Bomben auf Reims fielen. Ein solches Monument hat eine Aura. Und diese Aura wirkt auch über Frankreich hinaus. Ich würde sogar so sagen, die Kirchen sind nicht nur Kirchen der Franzosen, sondern sie sind auch Kirchen von allen Besuchern von Frankreich. Ich glaube auch, dass es jetzt eine große internationale solidare Entwicklung geben wird, die Kirche wieder aufzubauen. Macron hat das schon gesagt, die Kirche wird wieder aufgebaut. Und ich glaube, wir alle müssen dazu beitragen. Und diese Kirche wird sicherlich sehr schnell wieder aufgerichtet. Denn man braucht diese Kirchen für die Städte, in der sich die Franzosen mit ihnen identifizieren. Sowohl die Franzosen wie wir auch.
Sie sagen, die Kathedrale wird vermutlich sehr schnell wieder aufgebaut werden. Nun hat die Restaurierung der Kathedrale von Reims damals ganze 24 Jahre gedauert. Was macht Sie so sicher, dass es in Paris viel schneller gehen kann?
Also ich sage schneller, das wird trotzdem Jahre dauern, das ist gar keine Frage. Aber im Fall der Kathedrale von Reims gab es eine ganz andere Diskussion. Es gab auch die internationale Solidarität, vor allen Dingen von Seiten der Amerikaner. Die Amerikaner haben sofort Geld gestiftet, auch andere Länder. Aber in dem Punkt sollte zunächst einmal die Kathedrale gar nicht aufgebaut werden, sondern man wollte daraus ein Denkmal dieses schrecklichen Ereignisses machen, wo die Nachbarn diese Barbaren diese Kirche zerstört haben. Und es wäre auf diese Art und Weise ein Denkmal der Erinnerung an diese Auseinandersetzung geworden. Und viele haben auch gesagt, die Kathedrale lässt sich überhaupt nicht mehr aufbauen. Ich glaube, vor dieser Situation stehen wir heute nicht.
Notre Dame in Paris, Mythos und Monument nationaler Identifikation. Das war ein Interview mit dem Kunsthistoriker Thomas Gettgens, Autor des Buches »Die brennende Kathedrale«. Täuschung auf der Opernbühne. Darum geht es jetzt in Kultur heute. Das Opernstudio der Bayerischen Staatsoper ist die hauseigene Kaderschmiede. Und einmal im Jahr stellt sich der Nachwuchs mit einer großen Produktion vor. Diesmal ist das ein Abend mit gleich zwei Opern. Die eine von Igor Strawinsky, die andere von Peter Tschaikowski. Und in beiden Fällen geht es um Täuschung oder besser um den Versuch der Täuschung. In Strawinskys Mavra verkleidet sich ein junger Mann als Köchin, damit er seiner Geliebten nahe sein kann, deren Mutter dem Liebespaar den Kontakt untersagt. Tschaikowskis Jolanta wiederum erzählt die Geschichte einer blinden Prinzessin. Sie wird von ihrem Vater getäuscht, der sie nicht über ihre Blindheit aufklärt. Jörn-Florian Fuchs hat die Premiere gestern Abend im Münchner Cuvier-Theater gesehen. Wie also hat der Regisseur Axel Ranisch diese beiden Stücke zusammengebracht, Herr Fuchs?
Ja, er ist drauf gekommen, oder das Team, das ihn beauftragt hat in München, ist darauf gekommen, dass es in beiden Werken auch um Licht geht. Licht als Metapher, aber Licht auch die Sonne, die besungen wird. Das ist sowohl in Mafra kurz der Fall, in Jolanta ist es sehr ausführlich der Fall. Natürlich bei einer Blinden, die sich nach dem sehnt, was sie eben bis jetzt nicht kennt. Und die Verbindung stellt der Regisseur Ranisch insofern her, dass er nämlich die Stücke miteinander verschaltet. Es sind gut zwei pausenlos durchgespielte Stunden hier. Und es ist einmal ein Teil Jolanta, dann ein Teil Mafra. Und die Grundidee ist, dass Jolanta sich ihre Zeit vertreibt, indem sie ein Puppenspiel kreiert. Und sie imaginiert sich gleichsam die Geschichte von Mafra.
Axel Ranisch ist ursprünglich Filmregisseur. Er hat eine eigene Produktionsfirma, hat mehrere Filme gedreht, auch mal einen Tatort. Merkt man das dieser Inszenierung an, dass er eigentlich vom Film kommt?
Ja, also diese Szenen gehen fließend, wunderbar, fein ineinander über. Es gibt auf der recht kleinen Bühne des Cuvier-Theaters dennoch eine Drehbühne, die man dort gebaut hat, installiert hat. Und da sieht man ja auf der einen Seite fast so etwas wie ein ausgehöhltes, könnte ein ausgehöhltes Theater sein, so von hinten zu sehen mit so einer merkwürdigen Struktur an Streben. Ist nicht ganz genau festgelegt, dieser Ort, hat etwas Abstraktes, zugleich aber auch was sehr, sehr Konkretes. Das ist ein bisschen Rätsel eben und ein anderes ist wieder sehr klar. Und diese Atmosphäre hält sich schön durch. Dieses Puppenspiel wird so dargestellt, dass die Protagonisten meistens große Schwellköpfe tragen und darunter immer noch sehr, sehr gut singen. Und es ist insgesamt tatsächlich dann wirklich eine filmische Dramaturgie, die das Ganze sehr schön wirklich erzählt, auch so, dass man immer gespannt ist, was als nächstes kommt. Eines allerdings verweigert Ranisch dann am Schluss. Es geht ja doch bei beiden Stücken, bei Jolanta vor allen Dingen, geht es gut aus. Bei Mafra weiß man nicht so ganz genau, da springen die beiden Protagonisten aus dem Fenster und es ist nicht so ganz klar, was passiert. Ja. Jolanta aber gewinnt ihr Augenlicht zurück und es ist ganz wunderbar, weil sie den Ritter, der sich da Zutritt verschafft hat, dann auch ehelichen kann. Hier ist es so, dass der Ritter sich selber blendet. Er sticht sich in die Augen, weil er merkt, Jolanta spielt nur ein Spiel. Sie ist nicht gesundet. Also das ist sehr tragisch und der große Gesang an den Schöpfer des Lichts, an Gott, der bei Jolanta in dem Stück ganz konkret da ist, der ist hier nicht karikiert, aber er ist eben mit einem deutlichen Fragezeichen versehen, weil das Ganze eben dann doch ein tragisches Ende wirklich ist.
Ich habe es gesagt, das Opernstudio ist die Kaderschmiede der Bayerischen Staatsoper. Gerade Jolanta von Tschaikowski ist aber ja durchaus anspruchsvoll für die Sänger. Wie hat der Nachwuchs das gemeistert?
Da erstmal ein ganz kleiner Eindruck. Ja, gerade Jolanta ist kein leichtes Stück. Anna Netrebko hat in der Titelpartie reüssiert und singt die immer wieder sehr, sehr gerne und wird da sehr gelobt. In München muss sich tatsächlich das Ensemble nicht verstecken. Miriam Messack singt hier Jolanta wunderbar, eine wunderbar klare, reine, tolle Stimme. Auch König René, der da eben diese Tochter gefangen hält eine Zeit lang. Markus Suikon hat mich sehr überzeugt. Überhaupt das gesamte Ensemble ist auf hohem Niveau und hat einen unfassbaren Jubel am Ende abbekommen. Wirklich, das hörte gar nicht mehr auf. Auch die Dirigentin, eine junge Russin, Aleftina Joffe, die auch sehr Kluges zur Dramaturgie der Stücke im Programmheft noch gesagt hat. Also das ist tatsächlich wieder mal eine Produktion, die manche Aufführung, manche Premiere im Großen Haus im Nationaltheater doch überstrahlt.
Ja, wieder mal. Sagen Sie, in den letzten Jahren war das, was da aus dem Opernstudio der Bayerischen Staatsoper kam, ja eigentlich immer ziemlich professionell und gelungen. Das heißt also, auch mit dieser Produktion hält das Opernstudio sein hohes Niveau?
Absolut. Also wir hatten ganz fantastische Aufführungen zuletzt immer wieder und die laufen dann auch eine Zeit lang jetzt. Ich finde auch, dass es durchaus mal möglich wäre, das vielleicht in der nächsten Saison wieder aufzunehmen, weil so ist es doch nach einer Serie dann, ist es abgespielt und wie gesagt, das höchste Niveau bei diesem Opernstudio erneut in München.
Vielen Dank an unseren Opernkritiker Jörn Florian Fuchs. Wir sprachen über einen Doppelabend des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper. Jolanta von Tschaikowski und Mafra von Strawinsky zu sehen und zu hören am Münchner Cuvilly-Theater. Und der Nachwuchs hat nicht nur gestern Abend auf der Opernbühne überzeugt. Er hatte in den vergangenen Tagen auch einen großen Auftritt auf dem diesjährigen Go East Filmfestival in Wiesbaden. Seit mittlerweile 19 Jahren widmet sich das Festival dem mittel- und osteuropäischen Film. Und das recht erfolgreich. Jahr für Jahr expandiert das Festival. Diesmal gab es zum ersten Mal auch einen Kurzfilmwettbewerb, außerdem eine Nebenreihe mit Musikvideos und insgesamt sehr viel Raum für die Nachwuchstalente der mittel- und osteuropäischen Filmszene. Heute Abend endet das Go East Festival mit der Verleihung des Hauptpreises, der Goldenen Lilie. 10 Spielfilme und 6 Dokumentarfilme hatten in diesem Jahr um den Preis konkurriert. Kirsten Liese verrät uns gleich, welcher davon das Rennen machte, stellt aber vorher noch ein paar andere Kandidaten des Wettbewerbs vor.
Vanya und Petja finden keinen Sinn in ihrem Leben. Mit Partys, Drogen, Sex und Alkohol lehnen sie sich gegen die ungeliebten Eltern auf. Ihrer dumpfen Lethargie versuchen die jungen Männer durch Selbstzerstörung zu entkommen. Der eine stürzt sich nackt vom Balkon, der andere trinkt Säure und überlebt knapp. Mit Acid, seinem nihilistischen Porträt einer am Abgrund taumelnden Jugend in Russland, wirft Regisseur Alexander Gartschilin einen hoffnungslosen Blick auf Generationenkonflikte und damit auf ein Thema, das den Wettbewerb in Wiesbaden auffallend bestimmte. Überwiegend junge Filmschaffende um die 20 präsentierten ihre Arbeiten, die sich schon stilistisch von dem poetischen Kunstkino älterer Meister abgrenzen. Zu ihren Vorbildern zählt der renommierte, bis vor kurzem noch unter Hausarrest stehende Regisseur Kirill Serebrennikov, sagt Festivalleiterin Helene Gerritsen.
Die sehr schöne Ästhetik mit sehr sorgfältig ausbeleuchteten Bildern und durchkomponierte Szenen, das ist in diesem Jahr tatsächlich weniger. Ja, jede Geschichte hat auch so seine eigene Ästhetik natürlich und manchmal passt es einfach sehr gut, da karg zu inszenieren oder sehr minimalistisch zu sein.
Allerdings kreist Gartschilin in seinem Debütfilm ziemlich ratlos um seine Protagonisten. Konkreter offenbarten sich die Konflikte in einer Dokumentation um einen ehemaligen Militärveteran und seinen in Lokalen als Stripper auftretenden Enkelsohn. Für Filmemacher Andrei Kurzila aus Belarus resultiert die Auseinandersetzung aus unterschiedlichen politischen Ansprüchen.
Die ältere Generation wünscht sich eine Regierung, die hart durchgreift. Diese Menschen wollen nicht überdenken, dass Menschenrechte in ehemals kommunistischen Ländern verletzt und Freiheiten eingeschränkt werden und es keine unabhängigen Medien gibt. Noch dazu haben sie Angst vor Veränderungen und befürchten, bei uns in Belarus könnten Zustände eintreten wie in der Ukraine, wo Krieg herrscht. Dagegen begehren die Jungen auf.
Stärker noch als diese etwas nüchternen, gesellschaftspolitisch ambitionierten Werke berührten in Wiesbaden die Coming-of-Age-Geschichten zweier Frauen. Von der psychisch kranken Mutter, dem ruppigen Vater und der unentwegt redenden, nervtötenden Großmutter stark beansprucht, muss eine Tschechin unter großen Mühen lernen, sich in ihren eigenen Wünschen und Grenzen auszuloten. In dem Roadmovie Take Me Somewhere Nice reift eine nach Bosnien gereiste junge Frau aus Holland an der Unzuverlässigkeit ihres Cousins, der will sie nicht im klapprigen Auto zu ihrem Vater ins Krankenhaus bringen und so macht sie sich kurzerhand mutig auf eigene Faust auf den Weg. Spannende Einblicke in die Probleme, Haltungen und Sichtweisen der osteuropäischen Jugend täuschten in Wiesbaden jedoch nicht darüber hinweg, dass gute Geschichten allein keine große Filmkunst hervorbringen. Die meisten um die Goldene Lilie für den besten Film konkurrierenden fernsehtauglichen Beiträge bewegten sich eher im Mittelfeld. Vielleicht nicht zufällig kam es in dieser Ausgabe bei der Auswahl der Filme zu heftigen Kontroversen.
Wir haben sehr lange diskutiert. Aber für mich ist das ein gutes Zeichen. Und zwar in dem Moment denkt man dann als Festivalleiterin so, okay, ich brauche mein Programm, das kann nicht wahr sein. Dass wir uns hier nicht einig werden, aber das ist, glaube ich, für die Vitalität eines Festivals sehr wichtig, dass man sich auch mal streitet.
Am Ende überragte der singuläre fiktive Historienfilm Das Rätsel des Jan Niemand von Kaur Kok aus Estland um einen vermeintlich deutsch-baltischen Arzt, der sich selbst fremd ist und noch nicht einmal an seinen Namen erinnern kann, den Wettbewerb. Mit faszinierenden Kameraaufnahmen von nächtlichen mystischen Szenen im Kerzenschein und langsamen Einstellungen, wie sie die alten Meister des osteuropäischen Kinos bevorzugten, ließ er keinen Zweifel darüber aufkommen, dass großes Kino eben doch zeitlos ist.
Die Bilanz von Kirsten Liese. Sie war für uns auf dem Go East Festival für mittel- und osteuropäischen Film in Wiesbaden. Und hier im Studio ist Anna Kohn mit den Kulturmeldungen und den Gewinnern der Pulitzerpreise.
Die gingen ja unter anderem an Journalisten der New York Times und der Washington Post. Der Sonderpreis aber ging an Aretha Franklin, die ja letzten Herbst gestorben ist. Begründung: für ihren unauslöschlichen Beitrag zur amerikanischen Musik während mehr als 50 Jahren. Die kanadische Musikerin Ellen Reed, die man sonst von der Band Crash Test Dummies kennt, sie gewann einen Pulitzerpreis für ihre Oper Prism.
My favorite dream last night, the one about us.
In Prism geht es um die Folgen sexuellen und emotionalen Missbrauchs. In den Kategorien Literatur, Biografie und Poesie wurden Richard Powers für Die Wurzeln des Lebens, Jeffrey Stewart für The New Negro und Forrest Gander für seine Elegiensammlung Be With ausgezeichnet. Den Pulitzerpreis für das beste Theaterstück gewann Fairview von Jackie Sibless Drury. Die Direktorin der Tate Britain hofft, dass es den Besuchern vielleicht gar nicht auffällt. In der Sektion Zeitgenössische Kunst in der Tate werden ab Ostermontag nur Werke von Künstlerinnen hängen. Erstmals in der Geschichte der Tate werden in der ständigen Sammlung Bilder von männlichen Künstlern für mindestens ein Jahr abgehängt. Unter anderem sind dann Werke der Video- und Installationskünstlerin Susan Hiller und Mona Hatoum zu sehen, sowie ein Gemälde der deutschen Künstlerin Thomas Abts, die 2006 den Turner-Preis gewonnen hat. Grundsätzlich plant die Tate Britain eine Umhängung ihrer gesamten Sammlung mit der Neuschreibung von Bildtexten und der Präsentation von bislang zu wenig beachteter Kunst. Dabei sollen auch Hautfarbe und Gender eine Rolle spielen. Katharina Frostenson hatte nach ihrem Austritt aus der schwedischen Akademie offenbar Zeit. Zumindest so viel, um über die Akademie ein Buch zu schreiben. Mitte Januar war Frostenson ja ausgetreten nach dem Skandal um sie und ihren Ehemann. Die Akademie hatte den beiden vorgeworfen, die Literatur-Nobelpreisträger vorab ausgeplaudert und damit gegen ihre Geheimhaltungspflicht verstoßen zu haben. Jetzt hat Frostenson genau über den Zeitraum von November 2017 bis Mai 2018 ein Buch geschrieben, also in etwa der Zeitraum, in dem die interne Krise bei der Akademie sich entwickelte. Das Werk soll K, die Erzählung heißen. Wie viel Dichtung und wie viel Wahrheit darin steckt, das kann jeder Leser selbst ab dem 23. Mai entscheiden, da kommt das Buch in den Handel.
Anna Kohn mit den Kulturmeldungen. Danke. Und das war Kultur heute an diesem Dienstag. Hier im Deutschlandfunk begrüßt Sie gleich um 6:10 mein Kollege Alexander Moritz. In den Informationen am Abend geht es dann auch nochmal um den Brand in der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Unter anderem stellen die Kollegen die Frage, ob der Brandschutz mangelhaft war. Bis hierhin am Mikrofon war Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.